Hallo Selin.
Hallo Christoph.
Bevor wir anfangen, machen wir einen kleinen Hinweis.
Ja, weil die Welt der Podcasts zum Klima hat Verstärkung bekommen. 1,5 Grad von Luisa Neubauer, ein brandneuer Podcast, der eigentlich dasselbe will wie Treibhaus.
Genau, der Podcast 1,5 Grad von Luisa Neubauer will auch aufklären über die Klimafragen. Sie will Alternativen aufzeigen, darum geht es. Und Luisa Neubauer, für alle, die es nicht wissen, ist eine der prominentesten Gesichter der deutschen Klimabewegung.
Willkommen in der Welt der Klimapodcasts.
Sag mal, Selin, haben wir eigentlich eine Vorstellung, wie die Welt aussieht mit dieser Temperaturerhöhung von, sagen wir mal, 1,5 oder 2 Grad?
Mit dieser Welt, in der das Maximum von dem, was noch tolerierbar wäre, gerade erreicht ist.
Genau, wie sieht diese Welt aus und wie geht es uns eigentlich?
Ja, und vor allem, wie geht es denjenigen, die weniger haben als wir?
Treibhaus. Der Klimapodcast.
Mit Selin Elber.
Und Christoph Keller.
Heute reden wir darüber, dass die Klimakrise nicht alle gleich trifft. Die Reichen viel weniger als die Armen. Und darüber, dass die Klimakrise die Armen ärmer macht und die Reichen noch reicher.
Klimawandel ist von CO2 verursacht. Historisch gesehen, 2/3 von den Emissionen kommen aus dem globalen Norden. Aber Klimawandel ist so gemein, weil die schlimmsten Folgen sind in den globalen Süden.
Das sagt Payal Parekh. Payal Parekh ist internationale Beraterin für Klimafragen und Klimagerechtigkeit und wir hören später mehr von ihr.
Und sie bringt die Frage auf den Punkt, wie die Klimakrise Ungleichheiten hervorruft und auch, warum die Klimakrise auf Ungleichheiten beruht.
Beginnen wir mal bei den Reichen.
Yeah, so I was actually one of the first kind of outed preppers in Silicon Valley. And if for those of you listening, if you're not familiar with the word prepper, it's almost become kind of a dirty word for doomsday preppers, people that, based on what you see on TV, like those shows that you talked about, David.
Das ist John Ramey. John Ramey war ein erfolgreicher Manager im Silicon Valley. Er war Firmengründer, hat sich emporgearbeitet, das ganze Programm des Silicon Valleys. Und eines Tages hat er gemerkt, dass immer mehr sehr reiche Menschen sich interessieren für die Frage, wie sie eigentlich zukünftige Katastrophen und insbesondere die Klimakrise überleben können. Daraus hat er ein Geschäft entwickelt, nämlich eine Beratungsfirma, wie man Krisen überleben kann. John Ramey verkauft nun Ausrüstungen, Tipps und Fertigkeiten für das Überleben in der Klimakrise und in anderen Krisen.
In den USA, aber nicht nur dort, boomt gerade der Markt für krisensichere Liegenschaften, also Liegenschaften, in denen sich auch im Falle einer Katastrophe überleben lässt.
Ja, und es sind auch flutensichere Inseln gefragt. Und in Europa, habe ich gelesen, verkauft eine Firma namens Vivos Europa One Luxusbunker. Das sind mehrere hundert Quadratmeter Luxussuiten inklusive Schwimmbad. Und diese Luxussuiten, die liegen irgendwo unter einem Berg, den man nicht kennt, den man nicht weiß, irgendwo in Europa.
Die Reichen sichern sich also ab. Das ist die Aussage.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Wer das nötige Geld hat, der sichert sich einen Platz im Bunker oder in den USA Farmland. Farmland ist sehr gefragt, irgendwo im Mittleren Westen. Jeff Bezos, der CEO von Amazon, unter anderem hat sich sehr viel Farmland gesichert. 400.000 Hektar in Texas. Ted Turner seinerseits besitzt 2 Millionen Hektar in Montana. Das sind eben weite, fruchtbare Rückzugsgebiete für den Fall, dass die Katastrophe eintrifft.
We started the year off with Australia burning down. Then there was the assassination of the Iranian general that brought the United States closest it's ever been to war with that country, which may well have escalated into World War III. We had the first wave of a virus, then the fastest stock market plunge in recent history. Then we had panic buying, toilet paper shortages, supply chain disruptions, historical riots and looting.
Also die Reichen in den reichen Ländern setzen alles dran, die Klimakrise zu überleben. Und das hat eine innere Logik.
Ja, das hat eine innere Logik, denn gemäß einer Studie des Internationalen Währungsfonds sind die Reichen durch und mit der Klimakrise eben reicher geworden. Sie haben in den letzten 100 Jahren mehr Ressourcen verbraucht, sie haben mehr Kapital angehäuft, sie haben mehr Waren verkauft und damit auch überdurchschnittlich zur Erhitzung des Klimas beigetragen. Der Reichtum des Nordens insgesamt, diese Erkenntnis setzt sich so langsam durch, beruht grundsätzlich auf zwei Ausbeutungsformen. Einerseits auf der kolonialen Ausbeutung, einschließlich Sklavenhandel, und auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, einschließlich Schäden an der Natur, an der Umwelt und an der Biodiversität.
Währenddem das Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern des Südens also gesunken ist, weil Dürren, Stürme, Überflutungen die Entwicklungen behindert haben, auch wenn in einigen Ländern, etwa in Äthiopien, aber auch in China, das Pro-Kopf-Einkommen gestiegen ist, sieht es in vielen anderen Ländern ganz anders aus. Die beiden Autoren Ulrich Brandt und Markus Wissen sprechen dabei von einer imperialen Lebensweise. Sie beruht darauf, dass Schäden in den Süden ausgelagert werden und die Profite in den Norden wandern.
Une fois, l'occasion s'est présentée. Bon, il se dit, je vais essayer de partir.
Eines Tages hat sich die Gelegenheit geboten. Ein Freund ist zu mir gekommen und hat gesagt, es werde eine Reise organisiert.
Il voulait sélectionner 5 capitales. Alors un ami est venu.
Der Organisator wollte 5 Steuermänner haben. Ich sollte einer sein. Für die Passagiere wollte
er 500. Ja, zum Beispiel bei Mokhtar Fall. Mokhtar Fall ist ein Fischer in Saint-Louis, in einer Stadt im Norden Senegal. Er ist Bootsführer, er kennt das Meer und er hat versucht, aus seinem Land zu flüchten. Zwar mit einer Piroge mit 60 Menschen an Bord, fuhr er Richtung Kanarische Inseln und wurde aufgegriffen dort und zurückgeschickt.
Und warum ist Mokhtar Fall denn überhaupt geflüchtet?
Ja, er hat mir erzählt, er ist geflüchtet, weil es immer schwieriger werde, in Saint-Louis zu leben. Und zwar wegen des Klimas. Die Dürre im Landesinneren treibe die Menschen an die Küste. Sie versuchten es, wie er auch, mit der Fischerei. Aber Fische gäbe es laufend weniger, seit die Trawler der Europäischen Union das Meer vor der senegalesischen Küste leer fischen. Und der steigende Meeresspiegel, das ist ein zweiter Faktor, frisst die Häuser weg in der Stadt Saint-Louis im Quartier Guettendar. Verschwindet jedes Jahr eine Häuserzeile mehr. Wenn man heute dahin geht, und ich habe das selber gesehen, sieht man da, wo früher mehrere hundert Meter Strand waren, klatschen heute Wellen gegen die Hauswände, sie fluten Wohnzimmer und Innenhöfe.
Les passants, c'est les personnes qui savent même pas nager.
Sie glaubten, das sei wie mit dem Auto. Sie kannten das Meer nicht.
Ils connaissent pas la mer. Ils croyaient que la pirogue, c'est comme la voiture.
Um 2 Uhr, 3 Uhr nachts sind wir losgefahren. 5 Tage hatten wir vorgesehen für die Reise. Aber dann sind es 13 geworden.
So sieht sie also aus, die schleichende Katastrophe, die überall auf der Welt passiert. An der Westküste Afrikas, in Bangladesch, wo fruchtbarer Boden wegen des steigenden Meeresspiegels versalzt, auf unzähligen Inseln im Pazifik, auch in den Anden, wo die Klimaerwärmung zu heftigen Regenfällen führt.
Es sind 4,2 Milliarden Menschen, so der neueste Bericht des United Nations Office for Disaster Risk Reductions. 4,2 Milliarden Menschen waren zwischen 2000 und 2019 von größeren oder kleineren Umweltkatastrophen betroffen. Und mit kleineren Umweltkatastrophen ist gemeint, das sind all diese Ereignisse, die es nicht in die internationalen Medien schaffen. Das sind kleinere Erdrutsche, das sind Überschwemmungen, die vielleicht lokal sind und die es eben nicht in die internationalen News schaffen.
Yeah, well, in Iowa, Iowa, the mining has had a really big impact on the community, especially in terms of dust and all the industrial work that's been going on. Like I mentioned, the pipelines and all that. Because if you go around Iowa, any family can tell you that there's oil coming up from the ground. Maybe they hit an old pipe or something, or sewage coming up from the ground.
Das ist die Stimme von Daris Bari, eine Bewohnerin von Nauru, die erzählt, wie eine Phosphatmine ihre Insel zerstört. Aufgenommen hat das Anja Kangieser, sie ist Geografin und Soundkünstlerin und hat Daris Bari getroffen und Geschichten aufgenommen und erzählt sie jetzt weiter, in diesem Fall als Soundkunst.
Daris Bari gehört zu den Betroffenen von Klimawandel, von Ausbeutung und von Ressourcen, wie viele andere in den Ländern des Südens. Und da sprechen wir von sogenannten Frontline Communities. Das sind jene Menschen, die als erste von der Klimakrise betroffen sind und sein werden, aber auch die ersten sind, die möglicherweise Lösungen bereithalten.
Weil sie den Umgang mit schwierigen klimatischen Verhältnissen bereits kennen oder weil sie sich bereits intensiv damit auseinandersetzen mussten.
Genau, Frontline Communities, das sind diejenigen Menschen, deren Menschenrechte durch die Klimakrise als erste bedroht sind. Zuallererst ist da ganz essentiell das Recht auf Leben bedroht, aber auch das Recht auf Entwicklung, das Recht auf Bildung und das Recht auf gesunde Ernährung.
Ja, und das Ganze, das hat strukturelle Gründe.
Ja, und wie diese strukturellen Gründe aussehen, das habe ich mit Payal Parekh besprochen. Payal Parekh ist ausgebildete Meeresbiologin, arbeitet seit langem in der internationalen Klimabewegung. Sie war Campaign Managerin bei 350.org und arbeitet heute als selbstständige Consultant für Fragen rund um Klimagerechtigkeit und Menschenrechte. Und ich habe sie zunächst nach einem Seminar gefragt, das sie letzte Woche, kurz vor der Aufnahme, mit einer ganzen Gruppe von eben sogenannten Frontline-Communities durchgeführt hat.
Ja, es war sehr spannend. Klimagerechtigkeit und Menschenrechte. Es ging darum, mit Aktivisten aus der ganzen Welt, vor allem im globalen Süden, das Thema anzugehen, weil sehr oft, wie wir wissen, hat man sehr lang über Klima geredet, als ob es ein technisches Problem sei. Oder im globalen Norden ein Umweltproblem ohne Dimension von Menschen. Und natürlich, das stimmt überhaupt nicht, weil erstens, wir wissen, dass sehr oft die Leute, die gegen Infrastrukturprojekten kämpfen, sind so diese Frontline-Communities, betroffene Communities, sehr oft auch Ureinwohner, zum Beispiel in Norwegen, Sami. Oder wir wissen auch in Nordamerika mit diesem Dakota Access Pipeline, in Kanada sind die First Nations, die Ureinwohner aus Kanada, sind betroffen. Die sind Leute und die sind Leute mit einer alten Kultur, die verloren geht, ihr Land geht verloren und ihre Sitten damit auch.
In diesem globalen Süden, mit diesen Menschen hast du diese Woche gearbeitet, Payal. Wie denken die Frontline-Communities über dieses Klimaproblem? Und was unterscheidet ihr Denken vom Denken im Norden?
Im Süden, die meist betroffenen Communities, sie versuchen zu überleben. Wir wissen schon, es gibt Inseln im Pazifik, wo die Leute zwangsumgesiedelt worden sind und wohnen jetzt anderswo, in einem anderen Land. In meiner Heimat Indien, die Ureinwohner kämpfen gegen Kohlenminen. Und es geht darum zu überleben, weil wenn sie nicht auf ihrem Land bleiben können, sie verlieren auch ihre Lebensgrundlage. Und von dem her, ich denke, es geht für sie um Überleben und das ist sehr menschlich, wenn es geht um Überleben, man macht alles, oder? Aber andererseits kann man nicht einfach generalisieren, pauschalisieren im globalen Süden. Meine Familie kommt aus der Stadt, ist eher gebildet, wohlhabend, Sie denken nicht viel anders über Klimawandel. Ja, es ist ein großes Problem, aber ja, wir kaufen weiter. Wir reisen Ausland mit dem Flieger. Denken nicht unbedingt viel anders als Leute hier. Und wir müssen auch nicht vergessen, dass in Europa, wie im ganzen Norden mit Sami oder Orten wie Australien und USA, gibt es auch Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, dass die im Norden wohnen, aber die haben eine sehr engere Beziehung zu den meist Betroffenen im Süden als wir.
Jetzt, wir wissen, Payal, die Situation dieser Frontline-Communities, sei es nun bei einer Kohlengrube in Indien, sei es auf einer Insel im Pazifik oder bei den Sami, die du erwähnt hast, das hat alles mit unserer Lebensform hier im reichen Norden zu tun. Wenn du das ganz kurz nochmal zusammenfasst, wo liegt da das Problem?
Wir wissen, Klimawandel ist von CO2 verursacht. Historisch gesehen, 2/3 von den Emissionen kommen aus dem globalen Norden. Aber Klimawandel ist so gemein, weil die schlimmsten Folgen sind in den globalen Süden. Wenn wir gucken, wer hat gewonnen, wer verliert, wir wissen sehr stark, dass wir im globalen Norden oder reichen im globalen Süden aufgrund von Ungleichheiten CO2 emittieren können und Lebensgrundlage für viele Leute in der Welt zerstören können. Und wenn es Ungleichheiten gibt, das heißt dann, viele Leute haben die gleichen Rechte auch nicht. Ob es geht darum, Recht um Bildung, Recht Meinungsfreiheit und. Weil sie dann Angst haben, vielleicht ihre Meinung zu äußern, oder sie können gar nicht, haben kein Recht auf sauberes Wasser, was sie dafür nicht bezahlen können. Und das ist dann meiner Meinung nach Verletzung der Menschenrechte.
Die Menschenrechte werden ja, du hast es schon gesagt, auf sehr vielfältige Art und Weise verletzt, aber ein fundamentales Recht steht ja da im Mittelpunkt, und das ist das Recht auf Leben. Also wenn Dürren, wenn Fluten oder wenn Zyklone das eigene Land betreffen, das ist eigentlich ein sehr substanzielles und ein sehr existenzielles Recht bedroht. Das andere, was ja auch bedroht ist, sind die Entwicklungsmöglichkeiten. In welcher Hinsicht denn verhindert heute schon die Klimaerwärmung oder die Klimaerhitzung die Entwicklungsmöglichkeiten im sogenannten globalen Süden?
Natürlich, aufgrund von den Wetteränderungen, man kann sich schon ausdenken, ob es geht um Ernährung und Landwirtschaft und so weiter. Ich denke, was oft vergessen geht, ist, dass die reichen Länder sind reich geworden wegen Wachstum. Und von Wachstum, das heißt, immer mehr CO2 ausstoßen. Aber das globale CO2-Budget ist mehr oder weniger aufgebraucht oder wird bald aufgebraucht, sagen wir. Und jetzt haben wir ein Problem, oder? Die so viele Länder sind arm, sie können nicht mehr wachsen, und jetzt müssen wir gucken, was kann gemacht werden, dass sie trotzdem Leute aus der Armut kommen können. Und das ist, was ich interessant finde, dass es gibt neue Studie. Eine ist von Julia Steinberger, sie ist eine neue Professorin in Lausanne, ein ökologischer Ökonomen, die schaut, dass das eigentlich, wenn der Indikator ist Wohlbefinden, es kann Leute auch im globalen Süden viel besser gehen und man braucht viel weniger Ressourcen. Und vielleicht ist der Indikator Wachstum falsch.
Würdest du denn sagen, ja, der Norden nimmt das Wachstum eigentlich permanent weiterhin für sich in Anspruch und schlägt dann dem Süden alternative Lebensformen vor und sagt, Entschuldigung, es gibt auch andere Wege zum Glück?
Absolut nicht. Es muss erst die reichen Länder, sie müssen sagen, wir möchten eine Wirtschaft haben, also Transition oder einen Wandel machen zu einer Wirtschaft ohne Wachstum. Und ich glaube, die Frage ist für die Forscher und Forscherinnen, was auch schade ist, weil sehr oft kommen sie aus dem Norden und interessieren sich nur für die Norden, ist zu forschen, wie könnte Degrowth oder eine Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren.
Ja, halten wir fest, was Payal Parekh gesagt hat. Sie sagt, dass die Strukturen, die zu dieser Ungleichheit geführt haben, dass diese Strukturen alte Strukturen sind. Sie beruhen auf struktureller Ausbeutung des Südens durch den Norden.
Ja, aber das alles hat auch ganz konkret mit unserem Thema zu tun, mit der Belastung des Klimas und mit der Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit ist auch eine Frage von Zahlen und Bilanzen. Und die Zahlen und Bilanzen und die Hintergründe dazu, die hat jetzt Jürg Staudenmann. Jürg Staudenmann ist Klimaexperte bei Allianz Süd, dem Think Tank der Schweizer Entwicklungsorganisationen. Und ich habe ihn zu Beginn unseres Gesprächs mal nach den Fakten, nach den Zahlen gefragt.
Ich denke, es ist wichtig, dass man zuerst mal genau hinschaut. Und unser Treibhausgasausstoß pro Kopf in der Schweiz im Inland ist bei etwa 4,5 Tonnen. Aber das ist nur so niedrig, in Anführungszeichen, weil die Schweiz über die letzten Jahre, Jahrzehnte erfolgreich, in Anführungszeichen, die ganze Schwerindustrie ausgelagert hat. Es gibt ja fast keine wirklich intensiven Fabriken mehr in der Schweiz selber. Und dadurch haben wir auch die Emissionen, die entstehen für die Produktion unserer Güter, die wir nachfragen, die wir konsumieren. Unsere Jeans, unsere Maschinen und so weiter, die fallen eben auch im Ausland an. Und das Ungerechte daran in dem Sinn ist, dass die Spielregeln des Kyoto-Protokolls, also die Spielregeln jetzt auch im Pariser Abkommen, das dieses Jahr in Kraft tritt, die reden vom nationalen Treibhausinventar, das heißt, die orientieren sich an Ländergrenzen. Das heißt, juristisch oder quasi auf dem internationalen Parkett muss die Schweiz auf dem Blatt Papier quasi nur die Verantwortung derjenigen Emissionen übernehmen, die innerhalb der Grenzen anfallen. Die Emissionen, die außerhalb anfallen, und zwar auch für Produktion von den Gütern, die wir konsumieren und nachfragen, die liegt in der juristischen Verantwortung der anderen Staaten.
Das heißt eigentlich, die Schweiz müsste einen Teil des Treibhausgasinventars von Ländern wie zum Beispiel Indien, China oder Marokko oder anderer Produktionsorte mit übernehmen.
Zumindest moralisch, ganz klar. Also wenn man wirklich von Klimagerechtigkeit spricht, spricht man ja vor allem von Klimaverantwortung. Also diese Verantwortung müssen wir zumindest einmal anerkennen. Wie wir es dann genau machen, wie viel davon, dass wir sagen, können wir direkt beeinflussen und müssen wir auch reduzieren, das ist eine Frage für sich. Aber wir sind noch weit weg davon. Im Moment betrachten wir diese schon gar nicht, außer vielleicht in Berechnungen und Berichten. Auch das Bundesamt für Statistik hat das ausgerechnet, aber das hat sich noch nicht in der Politik dann festgesetzt.
Jetzt, wenn wir das mal global anschauen, diese Klimaerhitzung, in der wir im Moment drin sind, und die ist ja spürbar, die ist sichtbar. Was hat das für Folgen für die Menschen im globalen Süden?
Es hat erstens mal, wichtig zu sagen, sehr viel größere Folgen als für uns. Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, was das heißt, die Klimaveränderung wirklich so mitzubekommen und denen so ausgeliefert zu sein. Es hat verschiedene Gründe, wieso dass die Auswirkungen so viel stärker sind. Die meisten Entwicklungsländer, muss man sagen, leben eh schon in klimatologisch herausfordernden Gebieten. Kleine Verschiebungen in diesen Regimes haben deshalb sehr große Auswirkungen. Oder ein anderer Aspekt ist die Küstennähe. Etwa 80% der Weltbevölkerung lebt weniger als 100 Kilometer von der Meeresküste entfernt. Es sind 21 der 25 10 Millionen Städte weltweit, die direkt an der Küste sind. Wenn wir uns natürlich die steigenden Meeresspiegel betrachten, die Sturmfluten, die das verursacht, zusammen mit den Hurricanes, mit den Wirbelstürmen, die stärker und länger andauern, ist der Impact sofort sichtbar. Steigende Meeresspiegel, das ist eben, führt nicht nur zu Überschwemmungen, es führt zum Beispiel eben auch dazu, dass das Trinkwasser versalzt, weil das Salzwasser ins Innere drückt. Und das sind Millionen oder Hunderte von Millionen Menschen, die davon abhängig sind, die eben durch das ihre Lebensgrundlage bedroht sehen. Ganze Staaten, die eben wirklich Aktionspläne ausarbeiten und umsetzen müssen, um das aufzufangen und diese Verschiebungen sich dahin zu stellen.
Gleichzeitig gibt es ja noch einen zweiten Faktor, nämlich dass, wenn sich diese Klimaauswirkungen verschärfen, wenn eben immer mehr Menschen von diesen Klimaauswirkungen betroffen sind, betrifft das ja auch die Entwicklungsmöglichkeiten.
Es ist eine zusätzliche Herausforderung, es sind zusätzliche erschwerte Bedingungen. Zum Beispiel längere Dürreperioden, Trinkwasserknappheit führt dazu, dass man eben unter Umständen längere Wege unter die Füße nehmen muss. Und das sind dann vor allem Frauen und eben Mädchen. Anstatt in die Schule werden die Mädchen zum Wasserholen geschickt. Aber vor allem ist es auch eine neue Herausforderung, eine neue Belastung. Auch die Eigenmittel der Staaten, um Entwicklung, Wohlstand zu fördern, die werden und müssen jetzt mehr und mehr eingesetzt werden, um diese Klimaveränderung und die Klimaeinflüsse abzuwehren. Sei das Verstärkungen gegen Sturmfluten, sei das Unterstände bauen für Hurricanes und so weiter oder ganze Umsiedlungen. Ich habe mal in einem das Privileg gehabt, einen Wissenschaftler aus Bangladesch interviewen zu können. Der hat mir erzählt, dass Bangladesch, das war vor ein paar Jahren schon, bereits daran ist, in 10 Städten im Hinterland je 1 Million Wohnungen zu bauen oder Wohnungen für 1 Million Leute, weil die Küsten, an den Küstengebieten müssen 10 Millionen Bewohner, Bewohnerinnen von Bangladesch in den nächsten 10, 20 Jahren umgesiedelt werden, weil es dort einfach keine Möglichkeit mehr gibt, schon rein physisch zu leben. Das sind Zusatzkosten, die eben auch noch kommen. Und wenn die das Budget auch noch belasten, dann fehlen die eben anderswo.
Ja, wir haben darüber gesprochen, wie das Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden ist, über die Ungleichheiten zwischen dem Norden und dem Süden haben wir gesprochen. Lässt sich das auch auf die Verhältnisse innerhalb der Schweiz, innerhalb eines Landes übertragen?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Es gibt auch bei uns so etwas wie Frontline-Communities und auch in den Ländern des globalen Nordens verstärkt die Klimakrise die Ungleichheiten und zwar auf eine sehr konkrete Art und Weise.
Und wie meinst du das genau?
Ja, im Norden sind das vielleicht Menschen in den Alpen, die von Runengängen, von Felsabstürzen bedroht sind. Ich denke auch an Bäuerinnen und Bauern in den Niederlanden, die haben gelernt, mit hohen Meeresspiegeln zu leben und werden jetzt neu bedroht von wirklich massiv steigenden Meeresspiegeln. Wir können von Menschen im Mittelmeerraum sprechen, die ebenfalls durch den steigenden Meeresspiegel betroffen sind oder durch Hurricanes im Mittelmeer, durch sogenannte Medcanes oder auch durch Dürren, die im Mittelmeer immer mehr zunehmen.
Oder auch Menschen in Städten, die besonders verletzbar sind. Ich denke da an Menschen ohne Obdach, ich denke an Menschen mit prekärer Gesundheit, an ältere Menschen. Ja, und gerade Städte, die sind ja ganz besonders betroffen von den Hitzewellen, die erwartet werden, wenn das Klima sich erhitzt. Besonders bedrohlich ist da das Phänomen der Urban Heat Islands, dass sich Städte mit ihren vielen Asphaltflächen, mit großen Gebäuden, mit dunklen Wänden, mit dem vielen Verkehr viel stärker erhitzen als das Umland.
Und da braucht es Kühlung, es braucht Zugang zu Wasser, es braucht gute und isolierende Gebäude, es braucht aber auch gute Gesundheitsleistungen und all diese Ressourcen sind heute schon ungleich verteilt. Und ungleich verteilt sind auch so elementare Dinge wie Schatten.
Schatten ist ungleich verteilt, sagst du.
Ja, Forscherinnen an der University of California haben herausgefunden, dass Menschen afroamerikanischer Herkunft und Latinos gerade mal halb so viel Zugang zu Schatten, zu kühlenden Bäumen, zu Perken und so weiter haben, wie weiße Mitbürgerinnen.
Und zu Klimaanlagen?
Ja, Klimaanlagen muss man vielleicht sagen, das ist natürlich nicht die Lösung, denn Klimaanlagen, sie tragen wiederum bei zum Klimaeffekt, zu den Urban Heat Islands, die du schon genannt hast. Aber man kann sie nehmen als einen Messfaktor für die Privilegierung. So hat in Großbritannien die Gesundheitsorganisation Public Health England bereits 2014 darauf aufmerksam gemacht, dass der Zugang zu einer Klimaanlage, ich zitiere, als Maßstab für bestehende sozioökonomische Ungleichheit dienen kann, Ende Zitat. Oder etwas krasser gesagt, wer Zugang zu einer Klimaanlage hat, überlebt eine Hitzewelle eher.
Also Zugang zu Schatten oder zu einer Klimaanlage sind entscheidend fürs Überleben. Was sind denn die Risikofaktoren?
Das wollte ich von Martin Rösli wissen. Martin Rösli ist Epidemiologe am Schweizerischen Tropeninstitut in Basel. Er hat sich vor allem mit den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise auseinandergesetzt.
Das Hauptproblem für den menschlichen Körper ist, dass mit zunehmender Klimaerwärmung, dass es mehr Hitzewellen gibt und mehr Fluktuationen. Also der Körper muss sich kurzfristig anpassen und das ist ein Stress für den Körper. Im Extremfall, wenn das nicht mehr kompensiert werden kann mit Schwitzen und mit erweiterten Blutgefäßen, dann kann das zum Hitzschlag führen. Aber eigentlich viel relevanter sind auch sonst Leute, die eben sterben, weil sie sonst schon geschwächt sind und dann der Hitze als zusätzlicher Faktor einfach zu viel wird.
Inwiefern können wir denn die Erfahrungen bisheriger Hitzewellen auf die Zukunft projizieren?
Das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist, wie viel Adaption gibt es? Biologische Adaption, aber auch in unserer Umwelt, dass wir besser unseren Lebenslauf anpassen, unsere Gebäude anpassen. Da gibt es sicher gewisse Anpassungen, aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, dass eigentlich jede Hitzewelle wieder wie ein neues Ereignis ist. Und man sieht das auch in unseren Daten. Im Frühsommer ist der Effekt der Hitze größer als im späten Sommer, weil man einfach noch nicht parat ist für solche Hitzeereignisse.
Der Körper kann sich nicht anpassen, der Körper gerät unter Stress. Jetzt, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, wie ist das mit den älteren Menschen?
Also wir sehen das, dass vor allem ältere Menschen betroffen sind, die eben vielleicht schon eine Vorerkrankung haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Leute sowieso bald gestorben sind. Also man kann durchaus sehen in den Daten, dass viele von diesen Personen noch ziemlich lange gelebt hat, im Durchschnitt mehr als ein Jahr, aber vielleicht aus anderen Gründen gerade in dem Moment geschwächt waren und dann ist die Hitze zu viel. Und aus diesem Grund gibt es durchaus auch sogar bei jüngeren Personen zusätzliche Todesfälle während Hitzewellen.
Und das mit den Vorerkrankungen, was muss ich mir darunter vorstellen?
Also das kann typischerweise Herz-Kreislauf-Probleme sein, also eine Herzinsuffizienz und da ist die Pumpe sowieso schon am Anschlag und wenn dann noch der Hitzestress dazukommt, dann reicht es einfach nicht. Das sind so Erkrankungen. Aber es kann auch manchmal, jeder kennt das vielleicht von uns, dass man mal ganz einen Schwächeanfall hat, aus verschiedensten Gründen. Und wenn dann gerade im ungünstigsten Fall noch die Hitzewelle dazukommt, dann kann das eben schlecht sich auswirken.
Spielt denn aufgrund Ihrer Forschung, aufgrund der Daten, spielt denn da auch der Zugang zu medizinischer Versorgung eine Rolle? Also haben, ich sage es jetzt ein bisschen direkt und ein bisschen unverblümt, Menschen, die einen guten Zugang zu medizinischer Versorgung haben, eine bessere Überlebenschance?
Also gerade so haben wir das keine Daten, um das anzuschauen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man in verschiedenen Ländern in Studien sieht, dass Leute, die weniger privilegiert sind, stärker betroffen sind. Und ein Faktor ist dieser Zugang zu medizinischer Versorgung. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also solche Leute wohnen häufig in Gebäuden, die vielleicht schlechter gegen Wärme isoliert sind. Sie arbeiten in Berufen, wo sie stärker hitzebelastet sind. Also die Belastung ist dort größer. Und dann sind sie vielleicht eben auch empfindlicher, weil sie aufgrund dieser wenigen Privilegien, die sie haben, sonst schon geschwächt sind in der Gesundheit. Und dann ist dieser Hitzestress eben noch effektiver als bei Leuten, die grundsätzlich eine gute Gesundheit haben.
Das heißt, grundsätzlich können Sie sagen, je weniger privilegiert, umso gefährdeter in der Hitze.
Genau, das ist so. Und das gilt auf individuellem Level, also zum Beispiel in der Schweiz. Aber interessanterweise gilt das natürlich auch global. Also man sieht auch dort die Länder, die am wenigsten privilegiert sind, vielleicht im Süden sind, wo es am heißesten ist, die sind natürlich viel stärker durch den Klimawandel betroffen als die nördlichen Länder, die dann diese zusätzliche Temperatur besser verkraften, die auch die Ressourcen haben, Adaptionsmaßnahmen zu treffen, aber ironischerweise eigentlich am meisten zum Klimawandel beitragen.
Bleiben wir ganz kurz bei den Ländern des Südens. Da möchte man ja meinen, ja gut, ob das jetzt 40 Grad ist im Sommer oder 43 Grad, macht ja keinen Unterschied. Die Menschen sind sich ja gewohnt, dass es da heiß wird. Wo liegt denn die Grenze? Wo kann Frau die Hitze überhaupt einfach vielleicht gar nicht mehr ertragen?
Ja. Es gibt eine gewisse Gewöhnung, aber die ist niemals so groß wie die Temperaturvariabilität. Also wenn man in globalen Daten schaut, dann ist unabhängig, wo man wohnt, die optimale Temperatur ist irgendwo zwischen 15 und 25 Grad. Also wenn es dann über 30 Grad ist, ist das überall ein Problem, auch in heißen Ländern, auch wenn man da gewisse bessere Adaptionsmaßnahmen vielleicht schon getroffen hat, Siesta macht und so weiter. Aber dort wird ein zusätzliches Grad sich eben noch stärker auswirken als bei uns.
Aber jetzt, Christoph, nimmt mich Wunder, ob denn die internationale und auch die nationale Klimapolitik auf diese Ungleichheiten und auf diese Ungerechtigkeiten, die sich durch die Klimakrise ergeben, die sich durch die Klimakrise noch verschärfen, ob das da überhaupt vorkommt.
As bubbles floated up from their face masks, the cabinet signed a document calling on all countries to cut their carbon dioxide emissions. The ministers predict that if the pace of greenhouse gas emission and rising sea levels is not curbed, most of their country would disappear.
Ja, wir alle erinnern uns an den dringenden Appell der Regierung der Malediven im Jahr 2009, als das Kabinett unter Wasser tagte in Tauchanzügen, um zu zeigen, was den Menschen auf den Malediven zustoßen wird, wenn es eben so weitergeht. Dieser verzweifelte Appell von 2009 zeigt, dass die Länder des Südens noch immer zu wenig gehört werden. Und das gilt für die internationalen Klimaverhandlungen. Da haben die Länder des globalen Südens zwar eine relativ starke Lobby, unterstützt von den NGOs im Norden, verlangen Kompensationszahlungen und auch sonstige Zahlungen, aber gehört werden sie nach wie vor viel zu wenig. Aber während die Frage der Gerechtigkeit auf dem internationalen Parkett immerhin diskutiert wird und im Artikel 4 des Pariser Klimaabkommens auch festgeschrieben ist, fehlt dieses Thema für die Schweiz in der inländischen Diskussion weitgehend. Es geht hier oft überhaupt nicht um die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Klima.
Weil diese Fragen hier nicht gestellt werden?
Ja, weil die Frage irgendwie ausgeklammert wird. Die Debatte läuft meistens so, dass gefragt wird, wer denn die Kosten für die Energiezukunft ohne fossile Energien tragen wird. Meistens wird dann gesagt, relativ pauschal, die Energiewende ist viel zu teuer.
Ein beliebtes Argument der SVP und der FDP und anderer Parteien.
Die genau wissen, dass eine Klimapolitik, die auch nur für ein Minimum an Gerechtigkeit sorgen will, eben auch die Privilegien der Besserverdienenden angreifen muss.
Denkst du Familienauto? Dann ist die dritte Sitzreihe auf jeden Fall ein ziemlich cooles Feature. Vielleicht nicht unbedingt für Oma und Opa, aber auf jeden Fall für ein paar Schulfreunde. Als nächstes checke ich für euch den T6 Multivan von Volkswagen.
Wir wissen, dass Personen, die über 12.000 Franken pro Monat verdienen, fünfmal so viel fliegen wie die, deren Einkommen weniger als 4.000 Franken beträgt. Gutverdienende fahren überdurchschnittlich große Autos, sie verfügen über überdurchschnittlich viel Wohnraum, sie nutzen mehr Dienstleistungen, sie konsumieren mehr, und sie verbrauchen insgesamt mehr.
Autos ist der Audi Q2 sicherlich der kompakteste, dafür in sportlichem Design und mit permanentem Allrad. Was mir noch wichtig ist, zeige ich euch jetzt.
Jetzt wissen wir aber, dass dieses Thema kaum angesprochen wird. Das Thema Klimagerechtigkeit, auch im Inland, kommt zum Beispiel im zentralen Dokument der schweizerischen Klimapolitik, der Botschaft zum CO2-Gesetz, nicht vor. Und auch nicht in vielen Klimaplänen von Umweltorganisationen, von Parteien und Verbänden.
Ja, man kann sagen, die inländische Klimapolitik ist wirklich blind, wenn es um soziale Fragen geht. Und das hat eine Gruppe von kämpferischen Frauen ganz besonders zu spüren bekommen. Das ist die Gruppe der Klimaseniorinnen, die 2016 mit einer Beschwerde gegen die Klimapolitik des Bundes antraten.
Wir sind hier in Basel heute mit vielen Unterstützerinnen und machen uns bereit für die Weiterreise morgen früh mit der Beluga nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Im Gepäck führen wir hunderte von solch wunderschön gestalteten Wimpeln, die uns...
Sie traten an mit dem Argument, dass sie als ältere Frauen von den immer häufigeren Hitzewellen eben besonders betroffen seien. Der Bundesrat, sagen die Klimaseniorinnen, tue zu wenig, um ihre Gesundheit zu schützen. Doch die Klimaseniorinnen blitzten ab durch alle Instanzen hindurch, weil, so das Bundesverwaltungsgericht, eben mehr oder weniger alle von der Klimakrise betroffen seien. Eben Menschen in den Städten genauso wie Menschen auf dem Land, die Jungen und die Alten, Menschen in Tälern und Menschen in den Bergen und so weiter und so fort. Und deshalb gäbe es von Seiten der Klimaseniorinnen auch kein Recht zu behaupten, dass sie besonders von der Klimakrise betroffen seien.
Jetzt ziehen die Klimaseniorinnen den Fall an den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Wir sehen also, die soziale Frage wird ausgeklammert, obwohl gerade die CO2-Abgabe ein zentrales Element im neuen CO2-Gesetz, obwohl diese CO2-Abgabe im Kern etwas sehr Soziales beinhaltet.
Weil da vielleicht der Kern eines System Change, not Climate Change, liegt. Weil im neuen CO2-Gesetz die Verursacher von CO2 zur Kasse gebeten werden und weil das Geld nachher an die Bevölkerung zurückgegeben wird. Wer viel CO2 produziert, zahlt nach diesem System viel. Wer wenig produziert, hat am Ende des Jahres Geld in der Kasse.
So könnte es funktionieren, tatsächlich. Das Ganze ist im Grunde ein System des Ausgleichs, eine Umsetzung des Verursacherprinzips, und es könnte der Hebel sein für eine gerechte Klimapolitik im Inland. Aber dafür bräuchte es erstens einen sehr viel höheren Preis für CO2. Es bräuchte zweitens keine Ausnahmebewilligungen mehr für sogenannte Big Polluters, also für Zementwerke, Kehrichtverbrennungsanlagen und so weiter. Drittens müssen auch die CO2-Emissionen im Ausland erfasst werden. Und viertens müsste über einen Umverteilungsfonds am Ende dafür gesorgt werden, dass benachteiligte Menschen keine Marktnachteile erleiden.
Davon sind wir wohl noch sehr weit entfernt. Aber gehen wir doch noch einen Schritt weiter. Fragen wir Olivier und Alexandra, Olivier Christe, Alexandra Baumgartner.
Ihr habt ja für diesen letzten Teil unserer Episode eine Umfrage gemacht.
Ja, wir haben ganz viel rumgefragt, auch weil wir wissen wollten, wie kommen wir denn eigentlich in einen gesellschaftlichen Prozess hinein, wo wir viel, viel genauer auf diese Probleme schauen können, viel, viel bewusster mit der Frage umgehen können, wie hängt jetzt Klimakrise genau mit einer sozialen Frage zusammen? Wer ist betroffen? Wo muss man welchen Schräubchen drehen, damit das klappt? Und wir sind davon ausgegangen, dass verschiedene politische und aktivistische Organisationen da schon mittendrin sind.
Im Payal Parekh hat es ja im Gespräch gesagt, die Klimakrise werde einfach viel zu viel als ein rein technisches Problem angeschaut und eben nicht auch als ein Problem von wer spricht, wer wird angesprochen, wer bringt sich da eigentlich ins Gespräch.
Und wir haben deshalb, wie Alex schon gesagt hat, ganz viele Gruppierungen angefragt und sie nach ihren Prozessen und Strategien gefragt, wie sie benachteiligte Menschen in ihre Strukturen einbinden können und haben da auch ganz viele Antworten erhalten.
Ja, denn ein Grund, warum wir nicht über alles so sprechen können, ist, dass wir nicht hinschauen, weil wir diese Probleme nicht erkennen. Wir sind vielleicht nicht geschult darauf, wir haben zu viel Distanz, wir haben nicht gelernt oder mussten auch nicht lernen, wie es ist, denn mit diesen Problemen umzugehen. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es eine Kritik gibt an der internationalen Klimabewegung, dass sie zu weiß und zu middle class ist.
Zu weiß und zu middle class, das haben wir ja in verschiedenen Momenten auch zum Beispiel bei Berichterstattungen über die Klimabewegung gesehen, wo eben Personen wie Greta Thunberg eben vors Mikrofon gebracht wurden und auch vor die Kameras, während Vertreterinnen aus dem globalen Süden eben nicht gefragt wurden.
Ja, daran erinnere ich mich. Nun, wir haben durch unsere Umfrage erfahren, dass einige der befragten Organisationen und Parteien Strategien entwickelt haben, die sich mit dem Thema Inklusion und Diversität auseinandersetzen. Entweder aus dem Inneren heraus oder indem sie eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Ursachen für fehlende Diversität anstreben. Lass uns da mal reinhören. Das sind Ausschnitte hier aus den Statements, die wir zum Thema gesammelt haben.
Wir gehen das Thema Diversity an, und zwar im Zusammenhang mit einem Awareness-Workshop. Denn uns ist es wichtig, dass sich an diesem Workshop alle Menschen, die sich bei Collective Climate Justice engagieren, teilnehmen, weil das ein wichtiges Thema ist, das wir nicht auf einzelne Menschen abwälzen können, sondern mit dem sich alle befassen müssen.
Auch die User sieht in den eigenen Strukturen einen zentralen Hebel. Sie betont die Möglichkeit, überhaupt physisch an Treffen teilnehmen zu können und wie sie das sicherstellen will.
Darum schauen wir zum Beispiel auch, dass wir unseren Mitgliedern wirklich auch aktives Angebot machen. Hey, wenn du zum Beispiel dir das Ticket nicht kannst leisten, dann zahlen wir dir das. Oder zum Beispiel, wenn du dir den Mitgliederbeitrag nicht kannst leisten, dann melde dich einfach und dann musst du das nicht zahlen. Weil wir wollen wirklich nicht, dass solche finanzielle Aspekte noch im Weg stehen, damit Menschen sich bei uns können engagieren können.
Oder BASTA, die Selbstorganisierungsprojekte wie die Anlaufstelle für Sans-Papiers in Basel unterstützt.
Und außerdem unterstützen wir auch Selbstorganisierungsprojekte, die wichtige Arbeit leisten, wie zum Beispiel die Anlaufstelle. Wir sind sehr bemüht, uns so auszurichten, dass, wie gesagt, Menschen sich bei uns gehört fühlen und so ihre Stadt mitgestalten. Aber da sind wir noch nicht dort, wo wir als BASTA gerne sein wollen.
Die Diversität fördern über die Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen will die Klimaallianz.
Wir machen uns auch Gedanken zu neuen Mitgliederorganisationen, die noch mehr Diversität und Inklusion in die Klimaallianz bringen könnten.
Was aber ist echte Vielfalt? Wie funktioniert das miteinander und füreinander? Und wann funktioniert es genau nicht?
Migrantin zu sein oder eine schwarze Person oder People of Color zu sein oder ein alter Mensch zu sein, bedeutet nicht, dass wir nur über diese Sachen Auskunft geben können. Und dieses Merkmal definiert uns nicht als Person. Es ist etwas mehr, das wir haben. So, ich bin Migrantin, ich bin Feministin, ich bin Mutter, Freundin, ich mache gerne Party, so. Es gibt verschiedene Merkmale, die mich definieren. Und ich finde wichtig, dass die Leute, wenn sie Personen engagieren oder wenn sie es schaffen, dass mehr Menschen zu einer Bewegung kommen, dass diese Menschen dann, wenn sie da sind in dieser Bewegung, sich wohlfühlen. Das ist sehr wichtig. Häufig, und dass sie nicht ausgenutzt fühlen, wie, sie haben mich angerufen, nur weil sie XY-Merkmal brauchten.
Das ist Itzia Maragnon. Sie ist Projektleiterin des Kompetenzzentrums Integration der Stadt Bern und in ihrer Freizeit aktiv in der Frauensteigbewegung. Sie hat uns geholfen, die Dinge etwas einzuordnen und den Prozess genauer erläutert, der ansteht, wenn wir es ernst nehmen mit der Diversifizierung von politischen und aktivistischen Organisationen.
Wir unterschätzen das häufig, wie aufwendig diese Arbeit ist, weil es beinhaltet Kommunikationsarbeit und Mobilisierungsarbeit, so gegen außen, und es braucht auch intern Arbeit. Das heißt, dass die Leute, die an der Organisation sind, auch sich mit dem Thema auseinandersetzen und dass sie sich, dass zum Beispiel, dass sie einen Workshop machen und, oder mehrere Workshops oder dass sie mehrmals kleinen Inputs bekommen von Fachpersonen, damit sie reflektieren und damit sie die Mechanismen, die Partizipation von einigen Leuten ausschließen, sehen können. Weil das ist nicht so einfach zu sehen.
Wir haben auch Stimmen gehört, die in dieser Sache einen konservativen Ansatz verfolgen, um es in den Worten von Jonas Hostetler, der Eltern fürs Klima, zu sagen. Mehr Leute sollen sich fürs Klima einsetzen, das klar, ja, aber...
Also wir haben nicht das Gefühl, dass die Klimakrise jetzt unbedingt muss gelöst werden muss, indem wir die gesellschaftlichen Themen noch gross reinmischen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konservativ, aber man muss halt sehen, dass es umgekehrt auch nicht ganz unproblematisch ist. Man muss sehen, dass viele Leute solchen Themen ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Also, und wegen dem sagen wir immer, wir konzentrieren uns aufs Klima. Das ist zum Beispiel auch in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder in unseren Chats. Sagen wir einfach, schaut, wir diskutieren auch über das Klima, wir diskutieren nicht noch x andere Sachen. Also wenn die bei uns mitmachen, dann ist es eigentlich relativ egal, was die sonst für einen politischen Hintergrund haben. Sondern wichtig ist uns einfach, dass die mit uns einig sind, dass man das Klima, dass man da etwas machen muss, und zwar etwas Ernsthaftes machen.
Eine andere Strategie besteht darin, Hürden abzubauen, die es Menschen erschwert, sich politisch oder aktivistisch in unserer Gesellschaft einzubringen. Dazu die Stimmen der Grünen und der User.
Beispielsweise auch im Bereich von Migrantinnen und Migranten. Dort gibt es natürlich auch eine natürliche Hürde, weil man ja selbst nicht stimmberechtigt ist, gibt es diese Hürde. Und dort kämpfen wir auch schon seit Jahren oder seit es die Grünen gibt, natürlich für ein Stimmrecht von Ausländerinnen und Ausländern, sei dies aktives oder auch ein passives Wahlrecht. Wir möchten, dass alle Menschen, die hier in der Schweiz leben, eben auch in Ämter gewählt werden können nach einer gewissen Zeit, wo sie hier leben, und eben auch abstimmen und wählen können, weil das Leben hier in der Schweiz sie ja genauso betrifft.
Für uns als User ist es sehr wichtig, dass wir eben auch auf politischer Ebene für Veränderungen kämpfen, was eben Menschen sollten leichter machen, sich zu engagieren. Da kommt mir spontan zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung in den Sinn, wo eine politisch sehr sinnvolle Forderung ist, aber wo eben auch gleichzeitig eine Forderung ist, die dafür sorgt, dass eben auch möglichst alle Menschen noch eine Zeit haben, um sich überhaupt politisch zu engagieren und immer noch die Energie haben, um sich politisch zu engagieren. Und die Dimension, die politische Dimension von Forderungen aufstellen, die Inklusion ermöglichen und wo Engagement von allen Teilen der Bevölkerung erleichtern, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist für uns.
Oder die BASTA nennt die Zugänglichkeit von Infrastruktur als Voraussetzung für Teilnahme überhaupt an politischen Prozessen.
Konkret heißt das, wir müssen Zeit, Macht und Geld neu verteilen. Beispielsweise müssen gesellschaftlich unerlässliche Infrastrukturen wie Spitäler, Pflegeheime, Kitas etc. als Servicepublik organisiert sein und allen zur Verfügung stehen.
Ich finde auch, dass die Leute häufig unterschätzen, dass sich regelmäßig für etwas zu engagieren in der Freizeit auch eine Art ein Luxus ist. Nicht alle können sich das leisten. Und das, nur das schafft, dass viele Leute sich nicht engagieren können. Aber dann, ich finde, was wir als, dass die Bewegungen oder die Organisationen überlegen sollten, ist, okay, dann wie können wir es trotzdem schaffen, dass die Leute vielleicht nicht so regelmäßig sich engagieren, aber ab und zu etwas machen können. Oder dass sie wissen, dass wenn sie das möchten, dass sie das können.
Noch einmal Itziar Maragnon. Ja, und mehr Inputs zu diesem Thema, nützliche Links zum Beispiel, die findest du auf unserer Webseite.
Also das zeigt jetzt, wenn ich euch zuhöre, Alex und Olivier, Diversität, dass diejenigen, die anders oder vielleicht besonders betroffen sind, dass die inkludiert werden, dass die einbezogen werden, das braucht Engagement und das braucht Auseinandersetzung. Das kommt nicht einfach automatisch.
Und für uns war es ein bisschen eine Huhn- und Ei-Geschichte. Also wo beginnt das überhaupt? Beginnt es bei den eigenen Strukturen oder beginnt es damit, sich inhaltlich mit den Ursachen auseinanderzusetzen, weshalb diese Menschen keinen Zugang haben?
Ja, und die Antworten zeigen, dass es sowohl das eine als das andere braucht. Es ist eine enorme Herausforderung, denn es funktioniert in der Theorie eigentlich recht gut, in der Praxis aber steht diese Umsetzung ganz klar in Konkurrenz mit Ressourcen finanzieller Natur, aber auch Ressource als Zeit, der Zeitdruck, wenn man etwas umsetzen muss, eine Aktion planen muss, dann hat man gewisse Gewohnheiten.
Wie zum Beispiel jetzt genau bei dieser Folge, wie konnte es passieren, dass wir die Gespräche auf eine Folge zu Inklusion auf Schweizerdeutsch geführt haben? Das liegt ganz klar an Ressourcen, am Zeitdruck. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das ändern?
Und da müssen auch wir unsere Hausaufgaben erledigen. Warum nicht an einem Awareness-Workshop teilnehmen?
Ja, auch Treibhaus wird ja gemacht von Menschen aus dem Norden, aus einer relativ privilegierten Situation. Und auch bei uns ist es ja so, dass wir uns diese Diversität, die wir eigentlich bräuchten, auch in unserem Team erst noch erschaffen müssen. Danke, Alex.
Danke euch.
Danke, Selin. Danke, Christoph.
Danke euch. Und in der nächsten Episode geht es um die Apokalypse und auch um Hoffnung.
Um Apokalypse und um die Hoffnung, da sind wir ja gespannt. Treibhaus. Der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von mir, Christoph Keller, in dieser Episode, mit Lösungsvorschlägen von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und mit mir, Christoph Keller. Das Straßenmagazin Surprise hat dem Thema ebenfalls einen Schwerpunkt geliefert. Das Heft ist bei eurer Lieblingsverkäuferin, eurem Lieblingsverkäufer zu kaufen. Und es gibt auch einen Podcast dazu, den Surprise Talk. Den findet ihr auf Apple Podcast, auf Spotify und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Treibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung, von der Stiftung für Medienvielfalt, und ihr findet auch uns auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail at treibhauspodcast.ch.